Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum zweiten Petrusbrief. Wir fahren fort im zweiten Petrusbrief. Wir sind angelangt in Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 8 bis 11. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 8 bis 11. Und dies sind Worte des lebendigen Gottes. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Amen. Lasst uns den Herrn um seinen Segen bitten. Unser Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes kommen wir jetzt zu dir und wir bitten dich, hilf uns, dass wir dein heiliges Wort mit großer Freude aufnehmen. Gebrauche dein Wort, um uns von Sünde zu überführen, um uns zurechtzuweisen, aber auch um uns zu ermutigen, um uns zu trösten, zu stärken, ja in allem zu heiligen. Schenke uns, Vater im Himmel, dass wir dich und deinen Sohn lieber gewinnen und dass wir Christus ähnlicher werden, damit du in allem verherrlicht bist. Wir bitten dich um deinen Segen zu deiner Ehre und zum Wohl deiner geliebten Gemeinde. In Jesu Namen erbitten wir all dies. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Lasst uns unseren heutigen Text einfach Schritt für Schritt miteinander ansehen und schauen, was der Herr uns hier lehren möchte. Lasst uns beginnen, Vers 8. Da heißt es, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen. Über welche Dinge spricht der Apostel hier? Was soll bei uns vorhanden sein und was soll zunehmen? Nun, die Dinge, von denen wir gehört haben. Lasst mich euch daran erinnern. Der Apostel Petrus lehrte uns Folgendes. Der Herr hat uns durch seine göttliche Kraft alles geschenkt zum Leben und zur Gottesfurcht. Das heißt, er hat uns alles geschenkt, ein Leben aus Gott zu haben und dieses Leben zu seiner Ehre zu führen. Ja, und so hat er es auch formuliert, er hat uns Anteil geschenkt an seiner göttlichen Natur. Das heißt, wir haben nun alles, er hat uns alles geschenkt, damit wir seinen heiligen Charakter, sein heiliges Wesen widerspiegeln. Und weil er uns alles geschenkt hat, so lehrte uns der Apostel, weil er uns alles geschenkt hat, sollen wir nun allen Fleiß aufwenden, auch demgemäß zu leben. Er reicht uns alle göttliche Kraft dar, damit wir so leben, wie es zu seiner göttlichen Natur passt. Und so sollen wir nun allen Fleiß aufwenden, das auch zu leben im Glauben. Im Glauben, das darzureichen, was der Herr uns schon unlängst geschenkt hat, in uns hineingelegt hat, durch seine göttliche Kraft. Wir hörten tatsächlich von 7 heiligen göttlichen Eigenschaften dieser göttlichen Natur, die uns schon geschenkt sind, die wir dann im Glauben darreichen sollen. Du kannst dir vorstellen, dass unser Glaube wie eine Krone ist und diese Krone fasst 7 göttliche, herrliche Kronjuwelen. Wobei der edelste aller Juwelen, das Zentrum der Krone, die Liebe ist. Die Liebe. Ab Vers 5 heißt es, dass wir im Glauben was darreichen sollen? Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe. Der Herr hat uns Christen unlängst alles geschenkt, damit diese Kronen, Juwelen seiner göttlichen Natur, Herrlichkeit in uns hervorstrahlen. Also, lebe nun, was du schon unlängst durch die Gnade und die Kraft des Herrn empfangen hast. Reiche alles fleißig dar, was schon in dir ist, durch seine Gnade. Das war die Lektion vom letzten Mal. Und so stellt sich hier die Frage, warst du denn fleißig in den letzten Wochen, diese heiligen Eigenschaften dazu reichen? Hast du allen Einsatz gezeigt? Hast du dich fleißig bemüht, diese wunderbaren, herrlichen Eigenschaften zu demonstrieren, weil Gott in dir wirkt in seiner Kraft und in seiner Gnade? Oder ging die Botschaft hier rein und daraus? Hast du dich, wie du ermahnt wurdest, hingesetzt und über diese heiligen Eigenschaften nachgedacht, darüber gebetet und gefleht und daran gearbeitet, fleißig dich bemüht, dass diese heiligen Eigenschaften mehr sichtbar werden in deinem Leben? Nun, vielleicht sagst du, ja, ich habe mich bemüht, aber ich bin noch nicht das, was ich sein sollte. Ich muss fleißiger sein, ich bin noch sehr unvollkommen. Vielleicht sagst du, ja, ich bin enthaltsam und auch selbst beherrscht, aber es gibt Momente, da versage ich. Und ja, ich habe Gottesfurcht, aber ich verehre Gott noch nicht so, ich bete ihn noch nicht so an, wie ich eigentlich sollte, von ganzem Herzen. Oder vielleicht sagst du, ja, ich habe die Bruderliebe, aber so oft versage ich darin und es ist noch nicht stark genug in meinem Leben. Dann sage ich dir, schau mal darauf, was der Apostel hier sagt in Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen. Diese heiligen Eigenschaften sollen vorhanden sein, aber auch zunehmen. Und hier lernen wir eine sehr, sehr wichtige biblische Wahrheit, nämlich diese. Christentum ist Wachstum. Christentum ist immer Wachstum. Und wir haben viele Probleme, wenn wir dieses biblische Konzept des Wachstums nicht richtig verstanden haben. Das Christentum bedeutet schrittweise Entwicklung, nicht schlagartige Perfektion, wie wir gerade gelesen haben in unserer Lesung durch das 5. Buch Mose, dass Gott den Israeliten sagt, ihr werdet nicht schnell das Land einnehmen können. Gott hat es verordnet, dass er unser Leben hier auf Erden gegeben hat und es wird schrittartiger, schrittweiser Sieg sein, dass wir immer mehr kämpfen gegen die Sünde und immer mehr diese göttlichen Eigenschaften in uns hervorstrahlen. Christentum ist Wachstum. Und wenn du das nicht verstehst, dann hast du große Probleme, weil dann verzweifelst du zunächst einmal an dir selbst und auch an anderen. Man hat falsche Erwartungen an sich selbst und falsche Erwartungen an andere. Man ist enttäuscht von sich selbst und man dachte, man müsste doch viel weiter sein. Und dann fängt man an, seinen Glauben anzuzweifeln. Und dabei vergisst man, zurückzuschauen und zu sehen, was der Herr schon so Wunderbares getan hat. Wie viel Wachstum und Fortschritt er einem doch schon geschenkt hat. Der Puritaner John Owen sagt es einmal so. Das Wachstum der Bäume und Pflanzen erfolgt so langsam, dass es nicht leicht zu erkennen ist. Täglich bemerken wir nur wenig Veränderung. Aber im Laufe der Zeit sehen wir, dass eine große Veränderung stattgefunden hat. Und so ist es mit der Gnade. Die Heiligung ist ein fortschreitendes, lebenslanges Werk. Also meine nicht, dass du von heute auf morgen plötzlich alle diese heiligen Eigenschaften in vollkommener Reife darstellen kannst. Du strebst danach. Aber Gott hat das ganze Leben hier verordnet, solange du hier auf Erden bist, dass du darin Fortschritte machst, bis du bei ihm bist, wo du vollkommen gemacht wirst. Darum ist es so, wie der Reformator Martin Luther gesagt hat, hör mal, das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen. Es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende. Es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles. Es reinigt sich aber alles. Es ist eben nicht so, dass alles plötzlich vollkommen ist. Aber der Herr arbeitet täglich an uns, so dass wir mehr und mehr seine vollkommene, herrliche, göttliche Natur widerspiegeln. Bei uns Christen sollen alle diese Eigenschaften vorhanden sein. Alle die Eigenschaften, die hier aufgezählt wurden. Aber sie können am Anfang und sie werden am Anfang noch recht schwach sein. Das musst du verstehen. Sonst verzweifelst du an dir selbst. Und du wirst auch andere falsch beurteilen und ihnen sogar Unrecht antun. J.C. Ryle, der als Pastor sehr viele Menschen begleitet hatte, er warnt davor zu vergessen, dass Christentum Wachstum bedeutet. Denn wenn man das vergisst, dann tut man vielen Menschen Schaden an. Er sagt Folgendes, hör mal. Die harten Urteile und unvernünftigen Erwartungen alter Jünger haben junge Anfänger in der Schule Christi oft zurückgedrängt und entmutigt. Lasst uns in unserem Denken festhalten, dass die Gnade im Herzen jedes Gläubigen einen Anfang haben muss und dass wir nicht sagen dürfen, dass ein Mensch keine Gnade habe, weil er nicht sofort zur vollen Reife kommt. Wir erwarten auch von einem Kind nicht, dass es die Arbeit eines erwachsenen Mannes tut, auch wenn es eines Tages, wenn es lange genug lebt, die Arbeit tun könnte. Genauso wenig dürfen wir von einem neuen Jünger Christi erwarten, dass er den Glauben, die Liebe, das Wissen eines alten Soldaten des Kreuzes zeigt. Er kann mit der Zeit ein mächtiger Verfechter der Wahrheit werden, aber zunächst müssen wir ihm Zeit geben. Es besteht ein großer Bedarf an Weisheit im Umgang mit jungen Menschen in Bezug auf den Glauben und ganz allgemein mit allen jungen Jüngern. Freundlichkeit und Geduld und Sanftmut sind hier von größter Wichtigkeit. Wir müssen viele Schwächen und Gebrechlichkeiten ertragen und dürfen nicht erwarten, dass wir alte Köpfe auf jungen Schultern oder reife christliche Erfahrung bei denen finden, die noch Säuglinge sind. Zitat Ende. Der Apostel Petrus erwartet nicht, dass diese heiligen Eigenschaften bei jedem Christen vollkommen vorhanden sind, in gänzlicher Reife. Nein, er erwartet, dass sie vorhanden sind, aber er erwartet auch, dass es Wachstum geben muss. Das heißt, dass wir mit der Zeit zunehmen darin. Als Gemeinde erwarten wir keine Perfektion. Und wenn es manchmal so rüberkommt, dann ist das falsch. Denn sonst hätten wir keine Pastoren und wir hätten auch keine Gemeindemitglieder. Denn da ist keiner in unserer Mitte, der auch nur ansatzweise das ist, was er einst sein soll. Aber bei jedem Christen, und darauf legen wir Wert, bei jedem Christen sollen diese Eigenschaften erkennbar werden, wenn auch nur schwach am Anfang. Denn wir wollen darin zunehmen, wenn es auch langsam geschieht. Aber in unserem Glauben sollen wir mehr und mehr Tugend und Erkenntnis und Enthaltsamkeit und Ausharren und Gottesfurcht und Bruderliebe und Liebe darreichen. Die Frage ist das bei dir der Fall? Ist das der Fall? Wenn auch nur schwach. Aber sind diese heiligen Eigenschaften in deinem Leben zu sehen? Und bist du fleißig, darin zuzunehmen? Wenn das der Fall ist bei dir, dann ist das ein gutes Anzeichen. Warum? Petrus sagt es uns in Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. So, wenn du diese Dinge in deinem Leben hast, wenn sie vorhanden sind und wenn sie wachsen, dann bedeutet das etwas, nämlich, dass du im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos bist. Mit anderen Worten, du hast den Herrn Jesus wirklich erkannt. Denk daran, welches Wort der Apostel Petrus für Erkenntnis benutzt. Es meint im Griechischen diese tiefgreifende Erkenntnis, dieses vertraute, innige Kennen. Ein Vertrautsein, eine Verbundenheit, ein wahrer Umgang mit dem Herrn, eine tiefgreifende Verbundenheit. Du hast tatsächlich Anteil an seiner göttlichen Natur. Du bist wirklich eins mit ihm, denn schau, seine heiligen Eigenschaften wachsen in dir empor. Sie sind sichtbar. Das heißt, wenn du diese Dinge hast in deinem Leben, dann bist du weder träge noch fruchtlos. Du bist wirklich vereint mit diesem Herrn Jesus Christus. Du kennst ihn wirklich. Träge und fruchtlos zu sein, ist keine Option für die, die den Herrn Jesus Christus in Wahrheit kennen. Stell dir einen Bauern vor, dem alles im Grunde gegeben ist. Ihm fehlt nichts. Also er hat ein fruchtbares Feld, die besten Samen, er hat Sonnenlicht und Regen, er hat alle Werkzeuge und er selbst hat auch die Kraft, um ans Werk zu gehen, um fleißig zu arbeiten, damit viel Frucht entsteht. Aber er ist träge, faul, untätig, er arbeitet nicht, er müht sich nicht ab, er setzt nicht ein, was er hat. Er liegt auf seiner faulen Haut und dreht Däumchen. Ja, was dann? Und dann ist er tatenlos und fruchtlos. Und so soll es geistlich nicht sein in unserem Leben. Wenn du diese heiligen Eigenschaften bei dir sehen willst, dann darfst du nicht träge sein, dann sollst du nicht fruchtlos sein, du sollst nicht tatenlos sein, denn wer den Herrn erkannt hat, der wird das bestätigen in seinem Leben durch Taten, durch Frucht. Wenn diese Dinge also vorhanden sind bei dir, dann heißt das, dass du nicht träge bist und nicht fruchtlos bist im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Du kennst ihn. Du kennst ihn. Aber was ist, wenn nicht? Also wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, wenn da im Glauben nicht Tugend dargereicht wird, sondern dein Leben eher voller Laster ist. Oder wenn du im Glauben nicht Erkenntnis darreichst, sondern töricht lebst, wie jemand, der Gott nicht kennt. Oder wenn da nicht Enthaltsamkeit, nicht Selbstbeherrschung da ist, sondern du dich in allerlei Begierden hingibst und ständig dein Temperament mit dir durchbrennt und du dich nicht beherrschen kannst. Was ist, wenn da kein Ausharren da ist? Also wenn du nicht geduldig die Dinge erträgst, sondern der Sünde nachgibst und aufgibst und dich sogar auflehnst gegen Gott. Ja, was ist, wenn da keine Gottesfurcht ist, kein Bestreben danach, Gott wirklich zu verehren und ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen durch einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel? Was ist, wenn da keine Bruderliebe und keine Liebe da ist, sondern du lieblos bist in all deinem Verhalten? Was dann? Ja, was sagt der Apostel, was dann ist? Vers 9. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig. Und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Jetzt, ihr Lieben, kommen wir zu einem Punkt, der uns hilft, den gesamten Brief besser zu verstehen, den eigentlichen Anlass, auf den ich noch gar nicht richtig eingegangen bin. Du musst verstehen, warum Petrus seinen Brief geschrieben hat. Petrus schreibt seinen Brief an die Christen, um sie daran zu erinnern, darum handelt der ganze zweite Petrusbrief, dass die, die den Herrn kennen, nicht in Sünde und Begierde leben werden. Er warnt in seinem gesamten Brief vor solchen, die sich Christen nennen und es doch so tun. Die leben wie in Sodom und Gomorra. Wir werden das noch sehr deutlich sehen, wenn wir den Brief weiter studieren. Es gab tatsächlich, und das werden wir feststellen, Menschen in der Gemeinde, die sich Christen nannten, bei denen diese heiligen Eigenschaften aber nicht vorhanden waren. Nicht einmal schwach vorhanden waren, sondern gar nicht. In Kapitel 2 spricht der Apostel Petrus konkret über diese Menschen, die sich eingeschlichen haben. Lest mal mit mir in Kapitel 2 ab Vers 12, damit wir ein Bild machen können von diesen Menschen. Kapitel 2 ab Vers 12. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Einfangen und zum Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen. Schmutz und Schandflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen, und jetzt hör einmal, und sich zusammen, und es sich mit euch zusammen gut gehen lassen. Die sind unter euch. Sie haben Augen voller Begierde nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches. Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben. Also es sind Menschen, die anscheinend irgendwie Teil der Gemeinde sind, sie haben aber den geraden Weg verlassen, sie leben unmoralisch, sie meinen, es ist in Ordnung, in ihrer Fleischeslust zu leben. Wir sehen dann später in Kapitel 3, sie glauben nicht einmal wirklich mehr, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird, um alle Ungerechtigkeit untergehen zu lassen, um eine ewige, heilige, gerechte Welt aufzurichten. Nein, was sagt Petrus über solche, die diese Eigenschaften wie Enthaltsamkeit, Gottesfurcht und Bruderliebe nicht aufweisen? Zurück in Kapitel 1, Vers 9. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also wenn man diese Dinge nicht hat, wenn man im Glauben nicht Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe darreicht, was bedeutet das? Petrus sagt, der ist blind, kurzsichtig. Was jetzt, blind oder kurzsichtig? Nun, du musst wissen, das Wort, das hier mit kurzsichtig übersetzt wird, meint nicht die Sehschwäche, die einige von uns haben, die man problemlos mit einer Brille korrigieren kann. Es meint vielmehr, dass deine Augen geschlossen sind aufgrund einer heftigen Augenkrankheit. Aufgrund einer heftigen Entzündung, die dazu führt, dass deine Augen verschlossen werden. Wie zusammengekniffen, so dass man blind ist. Man sieht vielleicht noch die Dinge, die man direkt vor der Nase hat, sehr verschwommen, aber für alles andere ist man blind. Diese Menschen sehen nur noch, was vor Augen ist. Sie sehen nur noch ihre Lust, diese Welt, diese Angebote, ihr Wohlergehen. Sie leben nur noch im Hier und Jetzt. Sie haben keine geistlichen Augen, keine geistliche Sehkraft, um weiterzusehen. Sie blicken nicht über die Welt hinaus. Sie sehen nicht das ewige Königreich der Himmel, die kommende Herrlichkeit. Sie sehen nicht Jesus Christus zu Rechten Gottes sitzen, wie er wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Nein, was sie sehen, ist das Hier und Jetzt. Und was sehen sie nicht mehr? Was haben sie vollkommen aus den Augen verloren? Was können sie nicht sehen? Vers 9. Bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Dieser Ausdruck hier, sie haben vergessen, meint nicht, dass sie irgendwie unter Gedächtnisstörung oder einer Gedächtnisschwäche leiden würden. Das heißt, dass sie nicht aus Versehen irgendwie etwas vergessen hätten, sondern willentlich. Sie haben es willentlich in Vergessenheit geraten lassen. Sie sind nicht Opfer einer geistlichen Demenz. Sie wollen vergessen. Sie ignorieren es. Warum? Weil sie auch weiter in der Sünde leben wollen. Sie verdrängen diesen Gedanken der Reinigung ihrer früheren Sünden. Und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Eigentlich alle Ausleger, die ich dazu gelesen habe, sehen das hier als Verweis auf die Taufe. Kirchengeschichtlich war es immer so, das heißt, dass die Reinigung der früheren Sünden angesehen wurde. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich mit Menschen zu tun, die haben sich taufen lassen zur Vergebung ihrer Sünden. Sie haben bekannt, dass sie glauben, dass Jesus Christus ihnen ihre alten Sünden vergeben hat. Sie haben bekannt in der Taufe, ihr altes Leben ist gestorben und begraben mit Christus. Sie wurden gereinigt von all ihren Sünden in ihrem alten Leben und sie führen ja jetzt ein neues. Aber das haben sie vollkommen vergessen. Das ignorieren sie. Das verdrängen sie. Das haben sie vergessen. Denn wenn sie doch glauben würden, dass ihr altes Leben, ihre alten Sünden vergeben sind, dann würden sie nicht heute noch in Sünden leben wollen. Dann würden sie nicht heute, aktuell, in einem gottlosen Leben wandeln. Darum lasst uns nochmal Kapitel 2 aufschlagen, weil da wird uns das näher beschrieben, dass das tatsächlich der Fall war bei diesen Menschen, dass sie doch ihren alten Lebensstil der Sünde scheinbar verlassen haben, sich wohl haben taufen lassen. Und was passiert mit diesen Menschen hier? Lest mal in Kapitel 2, Vers 20. Denn wenn sie die Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Hast du das gehört? Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen. Der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Geschwei. Und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Wir haben es hier tatsächlich mit Menschen zu tun, die sagen, sie haben den Weg der Wahrheit erkannt. Sie folgen Jesus Christus nach. Menschen, die getauft sind. Menschen, die bekennen, dass ihre alten Sünden vergeben sind. Sie sind aus der Welt entflohen. Sie haben Jesus erkannt, sagen sie. Aber sie haben das alles vollkommen vergessen. Getaufte Menschen, gereinigte Menschen, die zurückgehen wie eine gewaschene Sau, um sich zu suhlen im Kot. Petrus urteilt über sie in 2. Petrus Vers 17. Diese sind Brunnen ohne Wasser. Man erwartet, wenn man zu einem Brunnen geht, dass man Wasser findet. Man erwartet, dass wenn man zu einem Christen geht, dass man Wasser des Lebens findet. Wahres, heiliges Leben aus dem Herrn. Aber sie sind Brunnen ohne Wasser. Und Nebel, vom Sturmwind getrieben. Und ihnen, ja, was ist mit ihnen? Ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt. Der Judasbrief, der an dieselben Menschen, der über dieselben Menschen schreibt, der formuliert das ganz ähnlich über diese Menschen, die sich auch in die Gemeinden eingeschlichen haben. Da heißt es im Judasbrief ab Vers 12, diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen. Also sie sind in eurer Mitte, sie essen mit euch. Sie sind Teil der Gemeinde. Sie sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind fortgetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtlos, zweimal gestorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigene Schändlichkeit aufschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. So Menschen, die zwar in der Gemeinde sind, sich zählen zu denen, die Vergebung ihrer früheren Sünden haben, aber sie sind tatenlos, fruchtlos, leblos, gottlos, sie sind blind. An ihnen erfüllt sich das Wort aus Lukas Kapitel 3, Vers 9. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Das ist eine ernste Warnung. Eine ernste Warnung. Welche Lektion sollten wir jetzt daraus ziehen? Nun, der Apostel Petrus sagt es uns. Welche praktische Konsequenz wir aus dieser scharfen Warnung ziehen sollten? Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ihr Brüder, ihr wahren Kinder Gottes. Ihr wollt nicht träge, nicht fruchtlos, nicht blind, nicht kurzsichtig, nicht vergesslich sein. Darum, Brüder, wahre Brüder, ihr müsst euch umso mehr befleißigen. Es gibt so viele falsche Christen. Darum nun umso mehr Fleiß, umso mehr Eifer, umso mehr Einsatz. Seid eifrig bemüht, noch mehr Hingabe. Wozu denn? Um eure Berufung und Erwählung festzumachen. Was heißt das? Dass Gottes Berufung und Erwählung lose wäre und wir müssten es durch unser eigenes Bemühen erst irgendwie festmachen? Nein, den Apostel geht es um Folgendes. Du sollst deine Berufung und deine Erwählung bestätigen in deinem Leben, dass es eine feste Gewissheit ist für dich und für die anderen. Dass es sich als eine glaubwürdige Tatsache erweist, dass du tatsächlich zum Herrn gehörst. Es heißt in 2. Timotheus 2, Vers 19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Der Herr weiß, wer die Seinen sind und woran erkennst du, wer die Seinen sind? Sie halten sich fern von Ungerechtigkeit. Gehörst du zum Herrn, hat er dich berufen und erwählt, dann bestätige dies als feste Gewissheit, dass es in Wahrheit so ist. Und hier sehen wir auch, wie absurd diese Anschuldigung ist, dass die Erwählungslehre dazu führen würde, dass man ein ausschweifendes Leben führen könnte in Sünde. Nein, die Erwählten erkennst du daran, dass sie ihre Erwählung festmachen. Weil sie berufen und auserwählt sind, weil sie Teilhaber der göttlichen Natur sind, weil Gott uns alles geschenkt hat zu einem Leben und zu einem Leben in Gottesfurcht, machen wir diese Berufung und Erwählung fest und gewiss in unserem Leben. Wir bestätigen es mit allem Fleiß, den wir anwenden, diese Dinge auch auszuleben. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt, dass wir heilig sind vor seinem Angesicht, in seinem geliebten Sohn. Und so leben wir demgemäß. Und es ist fest. Es ist bestätigt. So beweisen wir, dass es eine Tatsache ist, eine feste Gewissheit, dass wir zum Herrn gehören. So sagt Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1 zu den Thessalonichern, wir kennen eure Auserwählung. Wir kennen sie. Und er nennt viele Gründe dafür. Wir wissen um euren Glauben, um eure Bemühungen in der Liebe. Wir wissen um euer Ausharren, selbst in der Bedrängnis. Wir kennen eure Auserwählung, denn ihr macht es fest. Es ist deutlich erkennbar und zweifelbar. Ihr seid Berufene, Erwählte, Heilige. Darin nun sollst du umso fleißiger sein. Nicht, um erst berufen oder erwählt zu werden, als müsstest du dir das verdienen, sondern weil du berufen und weil du erwählt bist, dies zu bestätigen, in deiner Bestimmung zu leben, in deiner ewigen Bestimmung. Ich hoffe, du verstehst den Punkt, denn beides ist unbedingt notwendig. Beides lehren die Apostel, beides predigen wir. Die souveräne Gnade des Herrn, dass er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass wir nicht ihn berufen haben, sondern er hat uns berufen. Dass es alles Gnade ist, dass er uns alles geschenkt hat. Und gleichzeitig lehren wir die Verantwortung des Menschen. Das heißt, du musst allen Fleiß anwenden, gemäß deiner Berufung und seiner Erwählung auch zu leben, gemäß deiner Bestimmung. Reißt du also fleißig diese Dinge im Glauben dar, die Gott dir geschenkt hat? Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe. Dann, wenn das der Fall ist in deinem Leben, sollst du deiner Erwählung gewiss sein. Du darfst wissen, du hast tatsächlich Teil seiner göttlichen Natur. Es wird bewiesen in deinem Leben. Und so gibt Petrus uns zuletzt hier noch ein Versprechen mit. Ein Versprechen für all jene, die diese Dinge in ihrem Leben haben. Die allem Fleiß darreichen, diese heiligen Eigenschaften zu demonstrieren in ihrem Leben. Vers 10. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wer also fleißig all das darreicht, was Gott ihm schon geschenkt hat, wer nicht zu den falschen Christen gehört, sondern gemäß seiner Berufung und Erwählung wandelt und all dies festmacht, der wird was? Er wird niemals straucheln. Was heißt das? Jakobus sagt uns doch in Jakobus Kapitel 3, Vers 2, wir alle straucheln oft, vor allem im Wort. Wir alle fallen in Sünde. Heißt das, wir werden niemals sündigen? Wir müssen uns den Kontext anschauen, den gesamten Brief, und wir verstehen, was uns Petrus sagen möchte. Der Apostel Petrus meint finales Straucheln, fallen ohne wieder aufzustehen, stürzen, von Gott abfallen, verloren gehen. Er spricht über die Abgefallenen, die falschen Christen. Wer die göttlichen Eigenschaften in seinem Leben hat, nicht wie diese falschen Christen, die wie Gottlose leben. Wer diese heiligen, göttlichen Eigenschaften hat und darin zunimmt, der darf sich seiner Erwählung gewiss sein und er darf sich seiner Bewahrung gewiss sein. Er wird nicht straucheln. So, dass wir sicher schreiten werden, den Weg der Gerechtigkeit, bis wir sicher ankommen in sein ewiges Königreich und aufgenommen werden. Auf dem Weg in das Himmelsreich werden wir nicht abfallen. Es geht darum zu straucheln, so dass wir nicht ankommen würden in unserer Heimat. Aber wir werden niemals auf diesem Weg so fallen, dass wir nicht ankommen. Die Erwählten werden ihre Erwählung festmachen. Sie werden niemals straucheln. Auf dem Weg in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus werden wir nicht umkommen. Nein, wir werden ankommen. Auch, heißt es hier, wird uns reichlich Einlass gewährt werden in diesem Reich. Vers 11. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das heißt, der Herr Jesus ist es, der im Grunde diese Tür des Himmelreiches weit aufmacht für uns. Und der Herr, seine Heiligen und die Engel, sie werden uns freudig begrüßen und willkommen heißen. Die Tore des himmlischen Jerusalems werden weit geöffnet sein für uns. Du wirst überschwänglich, herzlich begrüßt werden. Du wirst in Ehren aufgenommen werden. Also nicht zögerlich, nicht zaghaft, nicht zurückhaltend, nicht ungern, nicht widerwillig, sondern reichlich wird dir der Eingang in dieses ewige Königreich gewährt werden.
Was für ein Tag wird das sein, wenn wir jubeln, ziehen ein, wenn wir endlich angekommen sind, wenn sich das ewige Königreich für uns öffnet und uns reichlich Einlass gewährt wird. Wir, die wir jetzt zögerlich sind und seufzen und klagen über so viele Sünden, die wir haben und denken, Gott könnte uns nur zögerlich aufnehmen. Er wird uns reichlich Einlass gewähren in sein ewiges Königreich. In das ewige Reich, wörtlich Königreich unseres Herrn und Retters. Das sind die beiden Wege, ihr Lieben, die uns auch dargelegt werden in Sprüche Kapitel 4, Vers 18 und 19. Hör mal. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Das heißt, bis der volle Tag anbricht. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Das heißt, der Gottlose ist blind, er sieht nichts. Er strauchelt, er stürzt, er fällt ab, er geht ewig verloren. Der Gerechte aber, sein Weg wird Stück für Stück heller und heller und heller. Er wächst in diesen wunderbaren Eigenschaften Gottes bis zum vollen Tag, wo wir vollkommen verherrlicht sein würden und werden, und der Herr bewahrt uns bis dahin. Das heißt, auch der Schwächste, der Lahmste unter den Erwählten, er wird sicher ankommen, ohne zu straucheln. Wie Charles Haddon Spurgeon einst sagte, auch die Schnecke kam durch Ausharren in der Arche an. Du fühlst dich vielleicht wie eine Schnecke. Wie jemand, der so langsam ist und so wenig Fortschritte macht. Und du siehst andere, die so scheinbar rennen und so schnell sind in all den Dingen. Und du verzweifelst so häufig an dir selbst. Der Herr hat sein Werk angefangen. Er wird es auch vollenden. Und du wirst vollkommen sein in seinem ewigen Reich. Und er wird dich ohne Straucheln bewahren und hinstellen vor seinem Angesicht. Tadellos, tadellos. Darum heißt es in Sprüche 24, Vers 16, ein Vers, den ich mir immer wieder zu Gemüte führen muss. Sprüche 24, Vers 16, am besten lernst du den auswendig. Da heißt es, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch immer wieder auf. Und steht doch immer wieder auf. Er mag straucheln, er mag fallen, aber er strauchelt nicht zum Abfall, nicht zum Verderben, nicht zum Verlorengehen. Siebenmal fällt der Gerechte, aber er steht doch immer wieder auf. Aber der Gottlose, die Gottlosen, sie stürzen ins Unglück, ins ewige Verderben. Darum, sei nicht träge, sei nicht fruchtlos, sondern sei eifrig bemüht, dem Herrn die Ehre zu geben. Und nun lasst uns im Abendmahl auf den schauen, der uns all das erworben hat. Denn schau mal, wie wird denn der genannt, der uns reichlich Einlass gewährt in das ewige Königreich? In Vers 11. Unser Herr und Retter, Jesus Christus. Nein, wir retten uns nicht selbst. Er ist unser Retter. Ja, wir sollen voller Tatendrang fleißig sein und Frucht bringen. Aber das alles ist nur möglich wegen ihn und seinem Kreuz. Wegen dem, was er für uns getan hat. Weil er unser Retter ist. Weil er uns alles geschenkt hat, was wir brauchen zum Leben und zur Gottesfurcht. Weil es seine heiligen Eigenschaften sind. Und er in uns Wohnung gemacht hat und uns Anteil gibt an seiner göttlichen Natur und selbst in uns mehr und mehr Gestalt gewinnt. Es ist der Retter, Jesus Christus, unser Herr. Darum lasst uns nicht die Reinigung unserer Sünden vergessen. Lasst uns das nicht in Vergessenheit geraten lassen, sondern beständig darüber nachsinnen. Und darum feiern wir auch Sonntag für Sonntag Abendmahl, damit wir nicht vergessen, was er für uns getan hat. Wir wollen uns neu darin vergewissern lassen. Er vergibt uns. Er schenkt sich uns. Darum lasst uns für ihn leben. Leben aus seiner Kraft, zu seiner Ehre. Lasst uns flehen, dass wir stark sind und ohne Straucheln ankommen in seinem ewigen Königreich, wo er uns reichlich Einlass gewähren wird. Und wiederum schließlich mit diesen letzten Worten aus dem Judasbrief. Da heißt es ab Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unseren Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.